Liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Freunde, hinter meiner Familie und mir liegen 3 Wochen, in denen wir gestaffelt umgezogen sind. Erst ein Arbeitszimmer, dann noch ein Arbeitszimmer und schließlich der gesamte Rest unserer Wohnung. Wer gelegentlich umzieht, der weiß, was da alles dranhängt: Kisten packen, Sachen sortieren, aussortieren, Dinge abbauen und wieder aufbauen, unter anderem auch Lampen deinstallieren und Lampen neu installieren. Und in diesem Zusammenhang bin ich wieder einmal über die alte, nicht ganz ernst gemeinte Frage gestolpert: Wie viele Christen braucht es eigentlich, um eine Glühbirne zu wechseln? Schnell gegoogelt finden sich ganz verschiedene, ebenfalls nicht so ernst gemeinte, aber erheiternde Antworten. Je nach Konfession, Bekenntnis, Frömmigkeit und Gemeinde sehr verschieden. Zu lesen gibt es da dann, dass manche angeblich gar keine Glühbirnen wechseln, weil sie nach ihrer Überzeugung hin darauf aus sind und ausgerichtet sind: Das Licht geht zu einem bestimmten Zeitpunkt aus und es wird bestimmt auch zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder angehen. Andere mögen anscheinend grundsätzlich keine Abwechslung und wechseln dann auch keine Glühbirnen. Wieder anderen unterstellt man, sie benötigen 10 Personen. Einer wechselt und 9 beten gegen die Finsternis. Mindestens 15 Personen braucht es, meinen einige, und begründen das mit einer Erfahrung, die auch uns bekannt ist. Einer ruft den Elektriker. Und die anderen bilden mindestens 3 Gremien, in denen der Wechsel beschlossen, ein Finanzierungsplan erstellt und schließlich alles gemeinsam geprüft und abgesegnet wird. Wieder andere begnügen sich mit 6 Personen. Einer wechselt und die anderen beschäftigen sich mit den aktuellen Beleuchtungsvorschriften. Dann gibt es wohl auch die, die angeblich nur Kerzen erlauben und die, die noch nicht einmal wissen, was eine Glühbirne ist. Interessanterweise steht als Antwort für Methodisten Folgendes zu lesen: Wie viele Christen braucht es, um eine Glühbirne zu wechseln? Methodisten, unbekannt. Egal, ob dein Licht hell, dunkel oder komplett aus ist, du bist geliebt. Du kannst eine Glühbirne, Glühbanane oder ein Glühapfel sein, wenn du willst. Gemeinsamer Leuchtgottesdienst ist für Sonntag geplant. Bring einen glühenden Gegenstand deiner Wahl mit und etwas zu essen. Ja, wir Christen haben unsere Eigenarten, unsere inneren Regeln und Logiken, unsere Abläufe und auch unsere Ticks. Ganz persönlich sicherlich, aber auch in unseren Gemeinden und in unseren Formen des gemeinsamen Glaubens und Lebens. Warum auch nicht? Liebevoll und ein wenig zugespitzt werden sie uns durch diese Antworten vor Augen gehalten. Nicht um sich gegenseitig lächerlich zu machen, eher um zu signalisieren, dass man vielleicht nicht alles zu ernst nehmen und sich nicht in zu vielen Details verfangen sollte, um so dann dem nachkommen zu können, was uns in Jesu Nachfolge unabhängig von Konfession, Gemeinde und Kirche allen zugesprochen, zugemutet und aufgetragen ist. Lasst euer Licht leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Diese Worte Jesu und die Bilder, die er verwendet, um zu erklären, welchen Sinn, welche Aufgabe Licht hat und welche Bedeutung damit auch uns als seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern bis heute zu eigen ist, diese Worte gehen mir nach. Herausforderungen und Aufgaben unserer Gegenwart lassen sich kaum zählen und auch nicht kurz benennen, ohne sich der Unvollständigkeit schuldig zu machen und sich den Vorwurf des Übersehens oder des Nicht-Ernstnehmens einzuhandeln. Es sind in mancherlei Hinsicht unübersichtliche Zeiten. Und dann sind ja dann noch da die ganz persönlichen und privaten Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt. Nöte, Sorgen, Lasten, Ängste, die mal mehr oder auch mal weniger zu unserem Leben gehören und herausfordern und dann manchmal auch kaum Raum und Kraft lassen, mehr zu sehen als sich selbst, die den Blick einschränken. Mag sein, wir empfinden unser Leben, unsere Gegenwart nicht als dunkel oder als finster. Dunkelheit jedoch, mit der ja grundsätzlich ein Zustand von Lichtarmut beschrieben wird, lässt sich auch übertragen und anders deuten. Übertragen auch als mangelnde Klarheit, Unsicherheit und so verstehen auch als Ungewissheit. Und all das, finde ich, ist spürbar. Und all das ist manchmal nur schwer auszuhalten und zu ertragen, wenn es anscheinend keine Hoffnung auf bessere Zeiten gibt, keine Hoffnung auf Klarheit, keinen Lichtblick. Unsicherheit, Ungewissheit, Unklarheit, so sehr sie auch ganz selbstverständlich zu unserem Leben gehören mögen, sie wirken auf uns, sie prägen uns, formen uns, erschöpfen uns, ganz persönlich, aber auch in den Gemeinden, im Miteinander, in unseren Kirchen. Nein, ich würde nicht so weit gehen und behaupten, wir leben in finsteren Zeiten, Gottes Willen, nein. Aber ich habe den Eindruck, unsere Gegenwart leidet unter einer gewissen Lichtarmut. Es mangelt an Licht, wie es in seiner ureigensten Bedeutung vermutlich allen Religionen wertvoll und wichtig ist. Licht, das Leben ermöglicht. Licht, das Leben befördert und auch ganz neu entstehen lassen kann. Es mangelt an Zuversicht und Güte und Vertrauen in eine offene Zukunft. Zu vieles ist in den vergangenen Monaten und Jahren an vertrauten Gewissheiten und Sicherheiten verloren gegangen. Es mangelt ein wenig an Hoffnung. Hoffnung, die der Realität und manchen immer wiederkehrenden und gut gepflegten Angstszenarien etwas entgegensetzt. Hoffnung, die die Sinne aktiviert und die positiven Möglichkeiten und Chancen sucht und ergreift, um das, worauf sie hofft, tatsächlich auch zu erreichen, wahr werden zu lassen. Und es mangelt auch ein bisschen an Hoffnung, die nicht klein beigibt und den Zweck die Mittel heiligen lässt, sondern an ihren lebensbejahenden und lebensförderlichen Grundsätzen und Überzeugungen festhält, statt sie pragmatisch dem vermeintlichen Gebot des Augenblicks zu opfern. Vermutlich berühren mich deshalb auch so alte, unaufgeregte, aber wertvolle Texte wie Jesaja 58, die sehr überlegt und weise davon sprechen, wie wir Menschen miteinander leben sollen und wie das gelingen kann, miteinander zu leben, wie es möglich ist, Licht ins Dunkel zu bringen und gleichzeitig auch manches Dunkel, das ja nie vergehen wird, auszuhalten. Löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen. Macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teil dein Brot. Nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Entzieh dich nicht deinem Nächsten. Zeig auf niemanden mit dem Finger und unterlass üble Nachrede. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit dem Finger zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elendigen sättest, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Die Sehnsucht nach Licht, nach Leben, nach Wärme, nach Geborgenheit, nach einem sinnvollen, lebenswerten, guten Miteinander, sie gehört schon immer und noch immer zu uns Menschen. Auch wenn wir gelegentlich den Eindruck erliegen, sie endlich gestillt zu haben. Sie bleibt Teil unseres Lebens. Und sie bleibt damit auch Teil unserer Befähigung, unserer Berufung, bleibt Aufgabe, Herausforderung. Diesen Zuspruch, dieses Zutrauen, diese Zumutung Jesu anzunehmen, diese Worte, die allen gelten, die ihm nachfolgen. Ihr seid das Licht der Welt. Lasst euer Licht leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lasst euer Licht leuchten. Ich frage danach, wie das geht. Ich frage danach, ob ich das kann. Ich frage danach, woher die dafür nötige Energie kommt. Und ich entdecke, dass ich die falsche Frage stelle. Es heißt nicht, du bist, sondern ihr seid. Und plötzlich, indem sich mein Fragen verändert, entdecke ich Menschen um mich herum, die leuchten. Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Geschwister, Freunde, Familie, Fremde, Nachbarn. Menschen, die leuchten, die da sind, die wie Licht sind, immer Licht waren, die Lichtblicke verschaffen, Trost spenden, Hoffnung weitergeben, Mut machen, Zuversicht wagen und den Dunkelheiten des Lebens trotzen, indem sie wagen, sich nicht nur etwas zusprechen zu lassen und zumuten zu lassen, sondern sich auch an dem festhalten, der diese Zuschreibung auf sich selbst bezieht und nicht nur sagt, ihr seid das Licht der Welt, sondern eben auch, ich bin das Licht der Welt. Kurt Marti bringt diese Spannung, diese Verbundenheit, diese Herausforderung, Zusage und auch diese Entlastung unseres Glaubens sehr kurz und sehr schön so auf den Punkt. Das Licht, der sagt, ich bin, sagt uns, ihr seid. Der sagt, ihr seid, sagt uns, ich bin das Licht der Welt. Lasst euer Licht leuchten. Die interessantere und nun tatsächlich vielleicht auch ernsthaftere Frage lautet wohl, wie können und wie wollen wir leuchten? Worte wie Jesaja 58 regen da an, weiter gemeinsam zu denken und eben auch gemeinsam zu leuchten, barmherzig, zugewandt, aufmerksam. Und die Eingangsfrage und die methodistische Antwort noch einmal aufzugreifen, wie wollen wir leuchten? Kerze, Glühbirne, Glühbanane oder Glühapfel oder doch ein wenig energiesparender und moderner und korrekter, weil es ja eigentlich kein Glühobst gibt, eine LED? In welchen Farben soll sie leuchten? Weiß und kalt, bunt, warm? Wie eine Kerze, hell wie eine Bürolampe. Und noch eine Frage. Lasst euer Licht leuchten. Wie viele von uns braucht es wohl dafür, Licht der Welt zu sein? Alle. Es braucht uns alle. Wir können und wollen auf niemanden verzichten, weder in unseren methodistischen Gemeinden noch in unserer ökumenischen Verbundenheit mit Geschwistern anderer Konfessionen und Kirchen. Und darum, egal ob dein Licht hell, dunkel oder komplett aus ist, du bist geliebt und wirst gebraucht. Du bist wertvoll. Du kannst eine Glühlampe, eine Glühbirne, eine Glühbanane, ein Glühapfel sein. Oder auch eine LED oder ein Öllämpchen, wenn du willst. Gemeinsame Leuchtgottesdienste sind jeden Sonntag geplant. Bring einen glühenden Gegenstand deiner Wahl mit und selbstverständlich immer auch etwas zu essen. Lass dein Licht leuchten. Dazu bist du berufen, befähigt und gesandt. Denn Jesus sagt, du bist, ihr seid, wir sind. Das Licht der Welt. Amen. Amen.